Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich und mit unserem Gast heute kann man staunen, sich freuen, melancholisch werden über die Schönheit von Seifenblasen und manchmal über die ganze Welt. Der große Clown Pick ist uns zugeschaltet aus dem schweizerischen St. Gallen. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Timm.
Pick, Ihre berühmteste Nummer seit Jahrzehnten ist, dass Sie als Pierrot, der ganz ruhig und ganz leise Seifenblasen in die Runde bläst. Die schillern dann im Licht und irgendwann zerplatzen sie und damit verzaubern Sie wirklich Kinder und Intellektuelle gleichermaßen. Gibt es eigentlich einen Winkel Ihres Herzens, in dem Sie selbst jedes Mal neu über dieses kleine Riesenseifenblasenwunder staunen und sich freuen?
Ja, auf jeden Fall. Die Farben sind immer wieder schön. Und wenn das Licht schön gemacht ist im Theater oder im Zirkus, dann leuchten sie besonders schön. Und wenn sie dann noch so lange bleiben, wie ich gerne hätte, dann ist es besonders schön. Wenn sie aber früher verschwinden, dann muss ich so tun, als ob ich die Geschichte in Ruhe erzählen würde, als ob es das erste Mal wäre, um mir nicht anmerken lassen, dass ich jetzt einen Stress habe.
Was erzählen Ihnen diese Seifenblasen? Wovon sprechen Sie?
Ja, es geht um, die sind halt wieder weg, wie das Leben. Das geht um Vergänglichkeit.
Pick, der große Clown, war viele Jahre Star des Zirkus Roncalli und des Zirkus Knie, hat auf Bühnen in der ganzen Welt Menschen verzaubert und zum Lachen gebracht. Über seinen berühmtesten Auftritt, den mit den Seifenblasen, sprachen wir gerade. Gibt es eigentlich ein Geheimrezept für diese Lauge, also wie für Coca-Cola?
Ja, wie für Coca-Cola. Das ist ein langes Experimentieren mit einem Chemiker zusammen. Vor allem gab es das ja nicht. Also das erste Ausprobieren, und ich weiß gut, wie der Chemiker und ich das rausgefunden haben, bin ich auf einem Balkon, wo ich wohne, und habe die Seifenblasen in die Luft gemacht und habe die Zuschauer, die Passanten beobachtet. Es gab es ja nicht, die haben das nicht gekannt und heimlich beobachtet, wie die gestaunt haben.
Ich habe sie vor vielen Jahren zusammen mit meiner kleinen Nichte gesehen und wir haben sofort geübt und nicht einmal so große Seifenblasen hinbekommen wie sie. Bleibt dieser Auftritt eigentlich jedes Mal auch ein bisschen unberechenbar, dass die zum Beispiel einfach zu früh platzen?
Also es bleibt schwer. Vor allem im Zirkus liegt ja auch ein bisschen Sägemehlstaub in der Luft. Dann sind die Scheinwerfer, machen es sehr heiß. Zwar die neue Technik nicht mehr so, das ist ein Vorteil. Und dann kommt dazu, wenn es zu feucht ist oder zu heiß ist, dann verschwinden sie total schnell. Und deshalb haben wir beim Zirkus und Kali immer einen Feuchtigkeitsanzeiger aufgehängt. Und dann konnte ich ungefähr erahnen, was mir heute wieder blüht.
Was Ihnen heute wieder blüht, ist das ein Auftritt, der jedes Mal mit einer Portion Lampenfieber verbunden ist?
Auf jeden Fall, sowieso der Auftritt.
Was machen Sie denn gegen Lampenfieber vorneweg?
Ja, hoffen und beten. Und einlaufen, gut vorbereiten, ist auch nicht schlecht. Also alle Unwägbarkeiten versuchen auszuschließen, kommen dann ja noch neue, die man vorher nicht erahnen kann, aber so gut vorbereiten wie möglich hilft ein bisschen.
Aber ein falscher Luftzug ist dann schon so eine kleine Katastrophe.
Eine Katastrophe. Vor allem in Zirkusjahren, dass das Gebläse, dass das Zelt heizt, wenn die Monate kälter werden, dass das abgestellt ist. Das waren zwei der wichtigsten Vorbereitungen.
Wie ist dieser Auftritt eigentlich entstanden, Pick? Gab es dafür eine Initialzündung?
Ja, es war in einer Französischstunde, war es unheimlich langweilig. Und dann haben wir von der hintersten Bank aus Seifenblasen nach vorne geschickt. Und das hat der Stunde so gut getan, dass ich gedacht habe, damit möchte ich was machen.
Wann sind Sie denn zum ersten Mal einem Clown begegnet?
Mit 5 Jahren habe ich ein Clown-Trio gesehen. 2 Auguste, ein Weißclown. Und die haben mich verzaubert. Da war ich weg. Die Komik, die Farbigkeit, die Sinnlichkeit, die Fröhlichkeit. Also ich bin nach Hause gekommen und habe gesagt, so etwas möchte ich werden.
Auch der Trost, den es gab?
Ja, muss man so sagen, ja. Die Figur des Clowns überwindet ja die Trauer über den Zustand der Welt. Und bei uns zu Hause war eine Trauer da, stimmt. Die Geisteskrankheit meines Vaters hat das sehr überschattet und das war ein Stigma. Und da, das war dann so eine Flucht, ein Traum, der mir früh geholfen hat. Traum kann ja auch beflügeln, kann ja befreien, eine Sehnsucht vergrößern. Und deshalb habe ich ganz früh angefangen. Ich war im Karneval als Clown. Der Vater hat mich mit Wasserfarbe, mit einem Pinsel geschminkt. Das hat unheimlich gekitzelt, die nasse Farbe auf der Haut. Aber das habe ich in Kauf genommen, gerne. Und dann kamen später Schulabende, wo jemand ja das Unterhaltungsprogramm bestreiten musste. Und das war ein Feld auszuprobieren. Und dann so mit 17, 18 habe ich die ersten öffentlichen Auftritte gehabt, wenn Bands umgebaut haben. Das war eine ziemlich schwierige Herausforderung, weil ja eigentlich niemand einen Clown sehen wollte.
Da waren Sie der Pausenclown.
Ja, Pausenclown, ja, ja, genau.
Sie haben kurz erwähnt, dass Ihr Vater sehr krank war. Es ist eine Form der Schizophrenie. Also der kleine, verträumte, spielbegabte Junge hatte einen Vater, der auch sehr schwer zu erreichen war. Haben Sie ihm gelegentlich was vorgespielt?
Wenn er einen Schub hatte, war es manchmal die einzige Möglichkeit, zu ihm zu gelangen, ihn nachzumachen. Oder das, was er gesagt hat, noch zu übertreiben. Das war eine Form davon.
Hat das beiden gut getan?
Ja, das war dann, ich war dann eigentlich der Einzige, der noch Zugang hatte. Aber ich war noch sehr klein, also das war alles intuitiv.
Pick, heute gibt es die verschiedensten Ausbildungen zum Clown. Ist doch ein bisschen in Mode gekommen. Aber so in den 50er, 60er Jahren in St. Gallen, ein bisschen haben Sie Ihre Anfänge gestreift. Aber wie kamen Sie denn zu einer richtigen Clownsausbildung?
Ja, ich wollte nach Paris zu Jacques Lecoq, an diese berühmte Schule, und hatte aber kein Geld. Dann habe ich 3 Jahre Schule gegeben und daneben meine ersten Programme gespielt. Also waren so Kreise, die langsam größer wurden, wie es so eigentlich normal ist, wie es passiert. Die Kreise werden größer. Und dann hatte ich genug Geld, um mit 22 nach Paris zu gehen, an diese Schule. Und das hat mir schon die Augen geöffnet, hat mich auch politisiert, da zu sehen, in der U-Bahn, die Frauen mit den Plastiktüten und den offenen Beinen, die kein Zuhause mehr hatten, und oben diese riesigen, schwarzen, glänzenden Limousinen mit Chauffeur, habe ich gedacht, heute, wie sagt man heute, die Schere ist auseinander. Das hat mich sehr beschäftigt. Das war in St. Gallen in den 60er, 70er Jahren nicht sichtbar. Und in Paris war das augenfällig.
Was muss ein Clown eigentlich mitbringen und was kann er lernen?
Ja, der Clown hat ein Privileg, dass er eine eigene Figur schaffen kann, also und seine Geschichte selber schreibt. Das ist ein großer Vorteil und das muss ihm gelingen. Seine Figur kann vielleicht mit ihm zu tun haben oder auch mit dem Gegenteil. Es ist sehr viel Freiheit da. Natürlich wäre es nicht schlecht, wenn die Leute manchmal lachen oder mindestens lächeln oder wenn er sie berührt. Das war ja, das hat mich, als mein Bruder hatte einen 16mm Projektor und einen Chaplin, also nur 3-4 Filme, und eines war Chaplin als Feuerwehrmann, und das hat uns total begeistert. Bei Chaplin kann man ja alles über Komik lernen, aber er hat auch berührt, er hat die Leute auch im Herzen berührt, und das war dann für mich vorbildhaft.
Wie kamen Sie eigentlich zu Ihrem Namen?
Ja, also ich habe eine 10 Jahre ältere Schwester und die hatte ein Pyjama. Und auf dem Pyjama standen etwa 20 Namen rot und blau draufgeschickt. Wahrscheinlich hat das meine Mutter gemacht, die Schneiderin war. Und einer dieser Namen, da drauf war Pick. Das war eine Gruppe von einer Art Pfadfinderinnen, wo meine Schwester dabei war. Und es waren alle diese Namen dieser Mitgliederinnen. Und Pick war zufällig ihr Name. Sie konnte gut malen. Dann wollte man ihr Picasso sagen. Picasso war zu lang. Dann hat man ihr Pick gesagt. Und ich habe dann sie gefragt, ob ich als Künstlernamen ihren Namen haben darf. Und sie war einverstanden.
Und wir beide sagen auch Pick. Also Herr Pick wäre ja wirklich ziemlich bescheuert. Aber Pick, kennt jemand noch Richard Hirzel? Ich meine, jenseits des Passes und des Finanzamtes?
Ja, aber Finanzamt eben schon. Ne? Und im Pass habe ich manchmal Probleme gehabt, musste ich Pick auch dazu schreiben, um manche Sachen leichter zu bekommen.
Aufgewachsen in St. Gallen, Muttersprache Schweizerdeutsch?
Ja, das ist St. Gallerdeutsch und St. Gallerdeutsch ist nicht die beliebteste Mundart in der Schweiz.
Ich wollte gerade fragen, wie anstrengend denn für Sie eine ganze Sendung auf Hochdeutsch ist?
Das bin ich mich sehr gewohnt und ich schreibe auch viele Szenen auf Hochdeutsch. Es ist mir in manchen Themen viel näher als das Mundart.
Erstaunlich. Ich habe gestern noch mal ein Interview auf Schweizerdeutsch gehört und dachte, oje, da kannst du aber nicht mehr viel verstehen.
Na, deshalb bemühe ich mich, das St. Gallerdeutsch unter den Tisch zu lassen.
Danke. Pick, Sie sind ein sehr poetischer, ein sehr leiser Clown. So Schenkelklopfen und Derbes gibt es bei Ihnen gar nicht. Und meistens spielen Sie ohne Worte. Was können Sie denn in der Stille besser erzählen?
Ja gut, ich bin ein Fisch und der ist stumm und ich habe mich am Anfang auch nicht getraut zu sprechen. Obwohl eines der späteren, also der frühen späteren Vorbilder war Karl Valentin und seine Sprache, das Abgründige seiner Szenen, das hat mich schon auch sehr begeistert. Aber das war vielleicht nicht meine erste Begabung, aber seit mich die Knochen zwicken, ist die Sprache wichtiger geworden. Und es gibt ja einen japanischen Film, Das geschriebene Gesicht, wo ein Tänzer ein Mann ist, der hinkt eigentlich. Und er hat aus seiner Schwäche eine Stärke gemacht. Also ist ein wunderbarer Film, wie man an etwas dranbleiben kann und das verändern kann. Und so ist die Sprache für mich jetzt die Herausforderung. Ich genieße es unheimlich, sie auch besser kennenzulernen und die Bedeutung der einzelnen Wörter und Timing und Rhythmus und Satzaufbau und die Pointen so zu setzen. Also das ist eine schöne Herausforderung.
Aber dieses Land haben Sie sich dann erobert, nicht? Denn die Pick-Auftritte über Jahrzehnte waren ja Auftritte der Stille, der leichtfüßigen Bewegung, der Beweglichkeit, der Mimik. Deswegen dachte ich, manches kann man in der Stille vielleicht auch besser erzählen.
Es geht natürlich direkter. Also über das Wort geht es doch über den Kopf. Und ich glaube, das andere hat die Chance, direkter zu sein. Ja, ich möchte nicht sagen, ins Herz zu gehen, aber einfach es körperlicher. Also ich arbeite ja sehr viel mit Masken. Das ist unbezahlbar, das ist ein fixiertes Gesicht und mit dem emotionalen Gedächtnis kann man zeigen, dass der Mensch eben nicht schwarz-weiß ist, sondern dazwischen oder beides hat. Indem das Gesicht mal das ausdrückt, es ist ja fixiert, aber dann drückt es wieder, ja, ist er jetzt so oder ist er so? Nein, jetzt ist er noch ganz anders, das gleiche Gesicht.
Ich habe das Gefühl, gerade spielt Pick an seinem Tisch im Schweizer Studio St. Gallen. Ist das so?
Tatsächlich habe ich eine Maske vors Gesicht genommen. Wahrscheinlich waren das die Ellbogengeräusche auf dem Tisch. Oder Ihre Hellsichtigkeit. Sie haben ja gesagt, Sie sind ein Ohrenmensch.
Aber die Sprache bedeutet Ihnen viel. Also es gibt jemanden, der hat mir gesteckt, Pick sei ein leidenschaftlicher Leser von dickleibigen Werken, von dicken Schinken.
Ach so, dickleibig. Ja, stimmt. Ja, ja, ich lese gerne verschiedene Bücher nebeneinander. Also im Moment von Philippe Lanson, das war einer, der das Attentat miterleben musste bei Charlie Hebdo.
In Paris, bei der Karikaturenzeitschrift?
Der hat einen Roman darüber geschrieben, als Betroffener. Und dann lese ich im Moment auch schon viele Jahre die Tagebücher von Thomas Mann.
Richtig große Literatur, die Zeit braucht und auch ein bisschen Geduld.
Ja, ich lese es ja langsam.
Ich habe nur gehört, Sie hatten eine Vorliebe für Marcel Proust.
Das ist ein paar Jahre her, dass ich es gelesen habe. Die Vorliebe habe ich natürlich immer noch. Ach, woher Sie das alles haben?
Man recherchiert. Pick, weil wir eben über Literatur sprachen, bei Shakespeare, da ist der Narr immer der Klügste und zugleich der Traurigste. Wäre da eventuell noch mal eine Rolle für Sie? Ist da noch vielleicht ein kleiner Wunschtraum offen, so mal einen Shakespeare-Narren spielen?
Nein, nein. Als Schauspieler, das ist ein bisschen anderer Beruf, denke ich. Aber das ist trotzdem natürlich ein Vorbild. Diese beiden Eigenschaften kommen in der Figur des Clowns natürlich vor. Also Inspiration ist es. Und das lese ich im Moment übrigens auch. Den Sommernachtstraum lese ich wieder.
Wir alle kennen so oder ähnlich das Lied vom Clown, der alle zum Lachen bringt oder zumindest zum Lächeln und selber eher melancholisch veranlagt ist. Finden Sie sich da wieder?
Ja, und natürlich ist es auch ein Klischee. Aber es gibt ja die Anekdote, die man von vielen Clowns erzählt, dass, sagen wir jetzt heute, Gork zum Arzt geht und sagt, oh, es geht mir so schlecht. Ne? Furchtbar ist alles grau und traurig und hoffnungslos. Und sagt der Arzt, wissen Sie was, gehen Sie heute Abend in die Vorstellung von Gork, dann geht es Ihnen wieder besser.
Und wer fragt nicht Grock, sondern Pick, wie es ihm geht?
Ja, da habe ich Gott sei Dank meine Lieben.
Keine melancholischen Anwandlungen, oder kennen Sie die sehr gut?
Doch, das schon, das gehört dazu. Das hat auch mit der Kindheit zu tun und das hat, aber das ist gar keine schlechte Voraussetzung für einen Clown.
Pick, in diesem Jahr wurden Sie 70 und spielen immer noch, wenn auch weniger als früher. Gehen Clowns eigentlich in Rente oder ist man Clown fürs Leben?
Ja, ich kann ja nur von mir sprechen. Manche gehen vielleicht in Rente. Bionock hat sich gewünscht, in der Manege zu sterben. Es ist ihm auch gelungen in Dortmund. In einer Vorstellung ist er gestorben. Das würde ich mir nicht wünschen. Aber weil es eine Leidenschaft ist, möchte ich nicht darauf verzichten. Ich gehe jeden Tag in meinen Übungsraum und arbeite an neuen Szenen. Das ist auch ein Privileg und ein Glück. Und das möchte ich gerne, solange ich kann, weitermachen. Und mit Bernhard Paul bin ich verblieben, mit dem Direktor des Zirkus St. Galli, dass ich 2026 zum 50-jährigen Jubiläum des Zirkus St. Galli zum Auftreten komme, wenn das dann noch geht.
Das kreuzen wir uns im Kalender an. Ihr Weg hat sich ja überhaupt immer wieder gekreuzt mit dem Weg des Zirkus Roncalli. Inzwischen setzt man da auch ziemlich auf Hightech, aber so in den 80er, 90ern war das ein sehr nostalgischer Zirkus. Pick, sind Sie so richtig mit einem Zirkuswagen um die Welt gereist? Wie war das?
Ja, das war sehr romantisch. Sowieso das Zirkusleben, weil es so ganzheitlich ist. Also man lebt zusammen, man arbeitet zusammen. Wenn es der Zufall will, dass es eine gute Gruppe ist, dann ist das wirklich beglückend. Und das Zelt wird jedes Mal wieder abgerissen. Es hat was Anarchistisches auch. Und trotzdem hat man die gleiche Umgebung. Das ist wunderbar. Man kann sich darauf verlassen. Es ist nicht jetzt plötzlich ein Saal, der ewig lang ist, sondern es ist das Zelt, das man kennt. Und das Forum finde ich sowieso das Schönste, weil die Leute im Kreis sitzen, weil die Zuschauer gegenüber Bühnenbild sind für die anderen Zuschauer, weil das Arbeiten eine Art Stafette ist. Jeder hat seine Spezialität und man löst sich ab. Aber eine Herausforderung für mich war es auch, die verschiedenen Disziplinen zu mischen. Also ich hatte eine Szene aus dem Leben eines Huhns und da hat zum Beispiel die große Zirkusreiterin Jasmin Smart eine Figur gespielt, eine Kellnerin. Und andere Clowns haben mitgespielt. Also das war auch super schön für mich, dass das mal gebrochen wurde mit den einzelnen Disziplinen. Das war für mich sowieso dann die beglückendste Zirkusnummer mit dem lebenden Huhn. Übrigens habe ich auch mit einem Nilpferd mal gearbeitet. Das Nilpferd hat einen Schmetterling gespielt im Zirkus Knie. Dort hat man die Chance, mit einem lebenden Tier zu arbeiten, weil sie eine Tierschau haben. Diese Chance wollte ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Ich wollte nicht unbedingt einen Helden, also keinen Schwan, kein Pferd und kein Löwen. Da habe ich mich fürs Nilpferd entschieden.
Ich möchte noch mal zurück zu diesem kleinen, engen Zirkuswagen, der Ihnen ja auch zu Hause war, mit dem Sie getourt sind. Den haben Sie zeitweilig sogar noch mit Ihrer Tochter geteilt. Was haben Sie an diesem kleinen, super engen Wagen geliebt?
Also wenn man in den Zirkus geht, muss man sich ja beschränken. Und das habe ich geliebt. Eigentlich in einem Koffer, 2, 3 Gabeln, 2, 3 Löffel, so und 2, 3 Bücher. Die Reduktion habe ich geschätzt. Und dass man dann auch umso besser sich einlassen kann auf das, was kommt, also auf die Arbeit. Das ist jetzt ziemlich anstrengend. Und das geht dann noch viel besser. Es ist wie eine eine Klause, auch der Zirkuswagen, um ganz da zu sein für das, was man erzählen möchte.
Wie ist es denn danach, nach Hause zu kommen, in eine feste Wohnung?
Das hat zwei Seiten. Die eine ist super, dass man umhergehen kann. Super, man hat eine Badewanne. Aber die Freunde, mit denen man 9 Monate zusammen war, ist man auseinandergegangen. Und es fehlt natürlich auch das Lachen der Leute. Und das ist immer ziemlich brüsk.
Dann hat man ja immer Sehnsucht, ne? Auf Tour nach zu Hause und zu Hause nach der Tour. Anstrengend.
Sie sagen es.
Sie waren aber auch, Pick, ein kleines bisschen, ich sag mal, Gewerkschaftsklauen. Sie haben nämlich den freien Tag durchgesetzt bei Roncalli. Wie haben Sie das denn geschafft?
Ja, das war ja unheimlich beim ersten Jahr 1980, weil es so gut gelaufen ist und Bernhard vorher so viel Schulden hatte, haben sie so viel gespielt und ich habe gedacht, das überlebe ich nicht. Ich möchte aber gern zum zweiten Jahr kommen, aber dann wollte ich Unterschriften sammeln von Artisten und haben die Artisten gesagt, nein, jetzt, wo es so läuft, auf keinen Fall unterschreiben wir das. Da musste ich halt allein zum Bernhard und ihm sagen, ich kann nur noch kommen, wenn ein Nachmittag frei ist nächstes Jahr. Und ein Jahr später habe ich dann gesagt, Bernhard, ich kann nur noch kommen, wenn 2 Nachmittage frei sind. Und dann ist mein Einfluss kleiner geworden. Also zum 3. Nachmittag hat es nicht mehr gereicht. Aber heute haben sie ja viel mehr frei. Sie haben viel weniger Vorstellungen. Das ist viel, soll ich sagen, sozialer geworden oder menschenfreundlich oder artistenfreundlicher oder arbeiterfreundlicher, ich weiß es nicht.
Arbeiterfreundlicher. Sie waren ja auch mal fast so ein bisschen in Ihren Anfängen ein politischer Straßenclown. Ich hörte, in Ihrer Heimat in St. Gallen hätten Sie als Clown mit einem Kumpel eine Umgehungsstraße verhindern wollen. Hat's geklappt? Stehen die Häuser noch?
Ja, das war super. Stellen Sie sich vor, 100, 200 Meter vom Kloster weg, was heute Weltkulturerbe ist, da wollte man einen Autobahnzubringer machen. Und da waren wir total ergeben dagegen und haben dann Gleichgesinnte gesucht. Und es waren über 100 Leute, ein Zirkusorchester aus klassischen Musikern, Jazzmusikern, Fasnachtsmusikern.
Eine richtige Künstlerdemo.
Ja, eine lange Demo. Wir haben ein Jahr dafür gearbeitet. Das war zwar finanziell schwierig, aber schon nach ein paar Tagen sah ich einen Politiker mit anderen Politikern über den Platz laufen, wie er das so erklärt hat. Konnte ich mir vorstellen, was er sagt. Und die Umfahrung ist nicht gekommen. Und als ein paar Jahre später ein Jugendstil-Frauenbad in St. Gallen, wunderbares, aus Holz, eine Jugend, das wollte man auch abreißen, dann sind die alten Frauen, haben mir angerufen, ihr habt doch da was gemacht, könnt ihr nicht das auch hier machen? Dann haben wir einen Wasservarieté-Zirkus gemacht, das war zusammen mit meinem Kollegen Pello. Da haben wir dann etwas Ähnliches, natürlich mit dem Element des Wassers, also die Zuschauer wurden angerudert in Booten, Pello ist auf dem Hochseil gelaufen und er hat sich gespiegelt im Wasser. Und eine Geschichte wurde synchron dargestellt. Also wir haben, ja,
Wenn ich
stoppe.
Ich wollte Sie nicht stoppen, aber schon unterbrechen. Wenn ich nochmal zurückgehe zu diesen Häusern, die dann stehen geblieben sind, weil es sozusagen eine Clowns-Demo gab. Wie politisch kann ein Clown eigentlich sein?
Ja, da sind alle Grenzen offen, je nach Wunsch des Clowns.
Und wie ist es bei Ihnen?
Ja, schwer selber zu sagen. Also ich probiere mich schon sehr zu interessieren, aber ich möchte auch keinen Zeigefinger hochhalten in meiner Arbeit. Also das würde mir nicht gefallen. Ich weiß es ja überhaupt nicht besser. Im Gegenteil, das stört mich manchmal im Kabarett, dass so souverän daherkommt. Und es ist ja alles gar nicht souverän und es sind so viele Fragen und das liegt mir gar nicht.
Heute gibt es Comedians, Krankenhausclowns, nur noch sehr wenige Zirkusclowns, Entertainer, Kabarettisten. Ist das alles eine Bereicherung des Berufes oder hat dieser Beruf auch ein bisschen gelitten in Ihren Augen?
Er hat auf jeden Fall gelitten. Also das Wort Clown, es ist ja der Horrorclown, der eher im Blickfeld steht, der Horrorclown mit orangen Haaren aus Amerika, der allen Leuten Angst macht, ja. Natürlich hat er schon immer mit dem Klischee zu kämpfen gehabt, der Kinderclown, der eine rote Nase hat, eine Perücke, die sich dreht und die großen Schuhe und die weiten Hosen. Das ist ja alles auch etwas langweilig. Der Clown hat es schwer. Also auch der Zirkus hat es sehr schwer, bei so viel Unterhaltungsangebot. Aber der Zirkus hat auch eine Chance. Also ich glaube, das wird schon weiter bestehen. Wobei jetzt wird er so gekämpft gegen die Tiere im Zirkus. Dabei hat der Zirkus Krone so eine wunderbare gemischte Raubtiernummer, die so partnerschaftlich ist. Also solange man einen Zoo hat und solange man Fleisch isst, sollte man das nicht bekämpfen. Also das ist ein Widerspruch, scheinheilig auch.
Jahrzehntelang tourte der Clown Pick mit dem Zirkus Roncalli, mit dem Schweizer Zirkus Knie und über viele große Bühnen, hat auch Straßentheatererfahrungen gesammelt. Gibt's eigentlich einen absoluten Lieblingsort für Sie zum Spielen?
Ich liebe die Abwechslung. Ich liebe wirklich das Abwechseln.
Ich dachte vielleicht da, wo das Publikum am aufmerksamsten ist.
Das kann da oder da am aufmerksamsten sein. Das ist nämlich verrückt. Man spielt vielleicht 3 Tage in Aarau. Am Freitag war das Publikum so ein bisschen aufgekratzt. Gut, Feierabend, schon ein Bier gehabt. Samstag war es plötzlich so konzentriert. Am Sonntagnachmittag hat man gespürt, die Familien, die wollten was unternehmen zusammen. Man hat aber die Familienspannungen im Zelt gespürt. Sie haben gut gegessen, waren ein bisschen träge. Also in der gleichen Ortschaft kann alles passieren.
Es ist ja sozusagen Kammermusik, was Sie machen, Pick. Menschen mit ihrem Staunen und mit der Konzentration auch beschenken, aber diese Konzentration eben auch ein bisschen einfordern. Kann man Ihre Kunst des poetischen Clowns eigentlich ins 21. Jahrhundert retten oder sind Sie auch so ein bisschen ein Dinosaurier Ihres Fachs?
Als mich der Zirkus Knie angefragt hatte, das waren damals 3200 Plätze, habe ich gedacht, oh, geht das mit meiner feinen Arbeit, den Kleinigkeiten? Dann bin ich in eine Vorstellung nach Arbon gegangen. Da war eine Trampolinfamilie, die Familie Sigura. Das waren die Eltern und ein Sohn, ein bisschen älter, und eine Tochter, ein bisschen kleiner. Dann war die Tochter an der Reihe, sie hat ausgeholt und vorm Sprung ist ihr die linke weiße Socke runtergerutscht. Und dann hat sie gestoppt und hat vorm Sprung die weiße Socke hochgezogen und das Publikum hat gelacht. Also das war für mich der Beweis, es könnte funktionieren. Und insofern könnte der Dinosaurier, es könnte weitergehen, wenn er konsequent ist, wenn er dran glaubt und wenn er das auch lebt, ja.
Inzwischen malen und zeichnen Sie auch sehr viel. Wie ist denn diese Kunst in Ihr Leben gekommen?
Mein Vater war Kunstmaler und manchmal stand er an der Staffelei und ich am Boden. Und als er in die abstrakte Phase kam, in den 50er Jahren, kam ich auch in die abstrakte Phase. Und die Beschäftigung mit dem Clown malen war eine der ersten Möglichkeiten. Manchmal war es auch super, eine Choreografie einer Szene festzuhalten mit dem Stift. So wie ein Skifahrer vorm Runterfahren im Kopf nochmals, rechtes Tor, gehe ich da rum. Das mit dem Stift nochmals anders zu präzisieren. Und manche Ideen ließen sich auch viel besser auf dem Blatt festhalten als auf der Bühne.
Bauen Sie mit dem Malen auch eventuell eine Portion Adrenalin ab nach einer Vorstellung? Ist das ein Ausgleich?
Das ist vielleicht der Hauptgrund jetzt, weil das doch immer eine Prüfung ist, jeder Auftritt. Wenn ich dann im Übungsraum bin und mit einem Blatt Papier und der Stift einfach laufen kann und machen kann, was er möchte, und dann ist das natürlich ein wunderbarer Ausgleich.
Es gibt ein sehr schönes Buch mit Skizzen, mit Bildern von Ihnen, benannt nach dem aktuellen Programm, nämlich Komische Knochen. Ich habe ein Lieblingsbild, es ist auch ein Clown, nämlich Jojo am Anfang.
Nein, Jojo. Ah, ja. Das war eine große Inspiration. Pierre Dex, der französische Filmkomiker, hatte einen Film gemacht, Jojo. Ich war vielleicht 15 Jahre alt, der Film lief eine Woche in St. Gallen. Und ich bin jeden Tag hin. Ich weiß gar nicht, wie ich das finanziert habe. Vielleicht war das der Moment, wo ich meinen historischen Plattenspieler verkaufen musste. Jedenfalls die feine Arbeit, wie das so fein erzählt wird, das hat mich begeistert. Und ich hatte das Glück, viele Jahre später in Nyon mit dem Zirkus Knie kam Pierre Dex auf Besuch. Und wir standen mit dem Zirkuswagen auf dem Güterbahnhof von Nyon. Und dann konnten wir zusammen auf dem Güterbahnhof Mittagessen. Das war herrlich.
Wenn ich nochmal zurück darf zum Malen, zum Zeichnen, fließt das aus Ihnen heraus, führt die Hand oder haben Sie eine genaue Vorstellung, was darauf soll aufs Papier?
Nein, es ist die Intuition, die Hand führt. Außer wenn ich eine Choreografie festhalten möchte, dann ist natürlich der Kopf, der befiehlt. Aber das andere habe ich eigentlich lieber.
Und bei Pick in der Wohnung, hängen da Bilder von Pick?
Nein, eher nicht. Aber ein Bild hängt, ein Programmentwurf mit Bernhard zusammen, die Regie gemacht und Programm. Da habe ich die Nummern so festgehalten. Und dieses Bild hängt tatsächlich zu Hause. Aber sonst hängen ein Bild von meinem Vater natürlich. Und von Jill, meiner Tochter, hängt ein Bild. Und von meiner Frau, Pascal, hängt ein Bild. Also gibt da viele Partner.
Pick, ich wollte Sie noch bitten, uns auf einen kleinen imaginären Rundgang durch Ihre Werkstatt zu nehmen. Die ist nämlich sehenswert und vielleicht machen Sie uns einen Moment hörenswert.
Also ich mache die Türe auf und dann ist links so eine Ecke mit Büchern. Ah, Riesen. Und das hat ein Problem, wenn man ein Buch rausnehmen möchte, muss man die oberen abtragen. Man kann sie nicht rausziehen, weil sie so aufgeschichtet sind, aber es sieht toll aus. Und ich muss sagen, dass ich als erstes die Wände rausgenommen habe im Raum, dass ein großer Raum entstand. Und dann hinten ist der Theatersamt aufgehängt mit einem doppelten blauen Samt, weil daneben ist eine ganz dünne Wand, die zur Firma Acris führt. Und weil ich ja doch die Instrumente pflege und nicht das ganze Haus belästigen möchte, bin ich froh um diese Abdichtung.
Aber sonst überall Stifte und Bücher und Papier, es liegt eine Menge durcheinander. Haben Sie da Ihre ganz eigene Ordnung?
Wenn Sie so sagen möchten, Ordnung. Jedenfalls finde ich meistens, ich habe eine Pointe im neuen Programm, dass ich sage, ich finde, alles kann man wieder einmal brauchen. Da müsste ich so ein kleines Schäubchen muss ich haben. Dann bin ich in den Fundus gegangen. Da habe ich natürlich gefunden, dieses kleine Schäubchen. Gut, ich habe 3 Stunden gesucht.
Nichts kommt weg.
Aber ich bin kein Messi.
Pick, welcher Lebenstraum ist bislang vielleicht unerfüllt geblieben?
Oh, ich würde gerne noch ein paar Jahre weiterarbeiten. Das wäre mein Lebenstraum, mein zukünftiger Lebenstraum.
Weitermachen wie bisher?
Nicht wie bisher, aber weitermachen, ja. Ja, das muss ich erzählen. Ich habe in einem Frauenklamottenladen hing ein Mantel, der hat, oh, der war so super schön, war ein Clownmantel in lauter diesen Frauenklamotten drin. Dann, das war am Sonntag, damit ich am nächsten Tag in dieses Geschäft, das ist von Lucy, einer Thailänderin, und dann wollte sie 560 Franken dafür und der war eigentlich ungefüttert und ich wusste nicht, ob ich den je wirklich brauchen kann für einen Auftritt. Und dann am Schluss war sie bei 200 Franken und ich merkte, dass sie ein bisschen Angst hatte, dass ich jetzt rausgehe, ohne ihn zu kaufen. Also habe ich ihn dann mitgenommen, gekauft und der schenkt mir jetzt ein neues Programm, dieser wunderbare Clownmantel. Dann habe ich noch eine Trompete aus England kommen lassen. Es war ein anderer Traum. Ich hatte früher nur ein Cornet und das ist viel schwerer zu spielen, weil das kleiner ist. Also diese Trompete, silbrig, und dieser Clownmantel, die schenken mir jetzt ein neues Programm.
Jetzt sind Sie 70, aber ich glaube, die Kinderaugen und das Kinderherz haben Sie behalten. Und das freut, glaube ich, Ihr Publikum. Pick war das. Ich wünsche Ihnen immer eine ordentliche Portion Seifenlauge zur Hand. Bleiben Sie gesund. Alles Gute. Und vielen Dank für diese Stunde.
Ja, ich danke Ihnen.